spotlight on the PowerPoint. Das ist das Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte. Was Pfingsten mit unseren Gebetszellen zu tun hat. Wir reden und reden über die Gebetszellen, aber wichtig ist, dass wir dazu kommen, dass wir auch reden. Keines unserer großen Jahresfeste, die wir so im Kirchenjahr feiern, welche großen Feste gibt es da? Die ganz großen Feste. Weihnachten, Ostern und so weiter werden so halbherzig gefeiert, sind so vergessen wie dieses dritte große Fest, das wir feiern, das Pfingstfest. Man möchte fast fragen, warum haben wir hier eigentlich zwei Feiertage, wenn dieses Fest uns scheinbar gar nicht mehr berührt? Jedenfalls, wenn ich bedenke, wie viele Menschen sich schwer tun, zu erklären, was Pfingsten bedeutet. Viele Christen können es nicht mehr aussprechen. Dabei ist es gar nicht gerechtfertigt, dass das Pfingstfest nur ein stiefmütterliches Dasein führt. Wenn man schon an Ostern und Weihnachten in Urlaub fährt, dann gibt es ja Ferien. Warum nicht? Dann hat man bei Pfingsten schon lange vergessen, dass da vielleicht ein Hintergrund von Glauben und der Kirche dahinter steckt. Bei den Kindern kann man das ja noch verstehen, dass sie nichts mehr so richtig von Pfingsten wissen, denn an Weihnachten und Ostern, früher gab es das bei Ostern, an Ostern war das eigentlich auch nicht, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich das durchgesetzt, da gibt es auf jeden Fall Geschenke. Am Pfingsten. Da gibt es Pfingstrosen, die jetzt in den Gärten erblühen. Ich weiß gar nicht, welche gesehen habt. Wunderschön. Und es gibt so ein Bild wie da drüben dieses, was auch mit Pfingsten irgendwie zu tun hat. Ich möchte mit euch jetzt erstmal herausfinden, was ist das Thema heute in unserem Gottesdienst? Wir feiern einen Pfingstgottesdienst. Was ist das Thema der Predigt? Was ist das Thema unserer Lieder? Was ist das Thema unserer Gebete? Schlag mal was vor. Habe ich mir gedacht, dass das jetzt als erstes kommt? Also der Heilige Geist kommt. Das ist richtig. Was könnte man noch sagen? Was ist noch das Thema von heute? Gemeindegründung oder wie die Roselin gerade eben gesagt hat, der Geburtstag der Gemeinde. Tatsächlich. Wow. So, fertig? Gibt es noch was?
Sprachen.
Sprachen.
Verstehen.
Okay. Zeuge für Jesus sein. Evangelisation, Mission, Erweckung, Geistestaufe und Taufe allgemein. Sprachenwunder. Da müsste man sich jetzt erstmal einigen, worüber reden wir hier, über Höhe oder über ein Sprachenwunder. Zungenrede, die Glossolalie, die unsere lieben Geschwister in den Pfingstkirchen so hochhalten, oder reden wir noch eher über Xenoglossen, in fremden Sprachen predigen, das ist nochmal ein bisschen was anderes wie in Zungen beten. Und eigentlich ist heute Thema alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und alles hat mit dem Heiligen Geist zu tun, was wir geistlich nennen. Da kommt ja das Wort her. Geist, Heiliger ohne den Heiligen Geist in unserem Glauben und in unserer Gemeinde gar nichts. Er betrifft uns immer. Wie gesagt, ich möchte aber bei all der Palette von dem, was wir da gerade eben gesehen haben, worüber wir heute reden können, ich möchte heute herausfinden, was denn Pfingsten mit unserem Gebetszelt, mit unserem Gebetszeltprojekt, mit unserem Wunsch, betende Gemeinde werden zu wollen, zu tun hat. Gibt es da einen Zusammenhang? Dazu möchte ich ein bisschen ausholen vom Predigtext her. Wir haben zwar schon viel gehört aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, und wir gehen auch nochmal ein Stückchen in den Text hinein, den wir gerade eben gelesen haben. Nur ein kleines wenig. Apostelgeschichte, und zwar das Kapitel bevor Pfingsten kommt. Kapitel 1, die Verse 2 bis 14. Jesus der Auferstandene, das müssen wir uns vor Augen halten. Hier ist jetzt Jesus als der Auferstandene da, gab den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Also auch der Auferstandene steht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Sie waren es auch, also die Jünger, denen er sich nach seinem Leib und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte Jesus. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann verhüllte ihn eine Wolke und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie im Band zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehören ebenfalls dazu. Machen wir einen Sprung, 10 Tage später. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Soweit dieser nochmals etwas länger Text. Aber lesen ist nicht falsch. Gut. Etwas, was uns im christlichen Glauben oft Schwierigkeiten bereitet, ist die Vorstellung vom Heiligen Geist oder vom Geist Gottes. Wer ist dieser Geist? Hat ihn schon mal jemand gesehen? Nein? Okay. Wer kann sich ihn vorstellen? Ist er Gott? Oder etwas von Gott? Oder ist er etwas zwischen Gott Vater und Gott Sohn? Ist er vielleicht mehr als Kraft oder Energie, Energiefluss oder Liebe zu verstehen? Oder ist er doch eher personenhaft? Das Wort Geist sagt uns zunächst einmal, dass der Heilige Geist nicht zu sehen ist. Weg ist er. Geist heißt, er ist nicht zu sehen. Und Jesus selbst vergleicht ihn ja mit dem Wind in Johannes 3. Und ich versuche es meinen Schülerinnen auch immer so zu erklären, dass man den Geist wie den Wind nicht sehen kann, aber trotzdem kann man ihn wahrnehmen. Und dann lasse ich sie ein bisschen suchen, wie sie denn den Wind sehen, denn sie wissen, dass es den Wind gibt, ganz definitiv. Und dass sie ihn nicht sehen können, wissen sie auch. Aber wie sie den Wind erfahren können, das wissen sie auch. Der Wind ist spürbar. Der Wind ist erfahrbar. Nur weil ich ihn nicht sehe, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Das ist Quatsch. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. So wie der Wind durch die Baumkrone bläst und die Blätter tanzen lässt, so haben wir in einem Lied gesungen, dass selbst die Christen anfangen zu tanzen im Gottesdienst. Wenn der Heilige Geist mal so richtig. Der Geist Gottes ist der Geist von Jesus und er ist der Geist vom Vater im Himmel. Am Anfang der Apostelgeschichte, die wir gerade eben gelesen haben, schreibt Lukas, dass Jesus als auferstandener Christus vom Heiligen Geist geleitet wurde. Fand ich interessant. Um den Aposteln Anweisungen für die Zeit zu geben, wenn er als der auferstandene Christus, als der verklärte Christus, nicht mehr bei den Jüngern da ist. Und im heutigen Tagesevangelium, das wir jetzt noch nicht gelesen haben, aus Johannes 14, da schreibt Johannes, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist geht vom Vater im Himmel aus, so wie er auch in der Autorität des auferstandenen Gottessohnes kommt und unter uns wirkt. Was er bewirkt, dieser Heilige Geist, ist immer im Einklang mit dem, was der Vater im Himmel und dem, was der Sohn Gottes, Jesus Christus, wollen. Immer. Es gibt nur einen Gotteswillen, wie es nur einen Gott gibt. Er ist die Beihung. Er, der Geist, ist die Beihung. Und ist doch eine andere Offenbarung Gottes, die uns unter die Haut geht. Der Geist Gottes ist gleichrangig mit dem Schöpfergott und Erlösergott. Er ist wegen mir der Helfer Gott oder Versöhner Gott. Gott war am Anfang da, so wie auch der Geist Gottes von Anfang an über der Urflut, da heißt es so schön, brütete. Oder der Logos als Christus schon immer war und der Schöpfer das Wort sprach und alles wurde. Immer sind diese drei eins. So war es für Jesus, den Sohn Gottes, wichtig, dass nachdem er uns den Vater vorgestellt hat und näher gebracht hat, denn erst wenn wir Jesus verstehen, verstehen wir auch, wer der Vater im Himmel ist. Nun, wo er wieder zurückgehen musste zum Vater, uns auch den Geist Gottes vorstellt und ihn verheißt. Durch den Geist Gottes ist Jesus, wie auch der Vater im Himmel, nun immer für uns. Er ist immer bei uns, in uns, um uns herum. So erfüllt Jesus sein Versprechen: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der Geist Gottes ist also seit Pfingsten noch einmal bewusster, noch einmal gegenwärtiger, nämlich der Gott mit uns. In uns. Denn er ist der Geist, wie Johannes es uns erklärt, den die Welt nicht kennt, weil sie nicht glaubt. Uns aber, die wir Gott vertrauen und folgen, ist er Gott mit uns. Ich weiß es nicht, ob euch diese Ausführungen geholfen haben, den Heiligen Geist besser zu verstehen, aber es sind auf jeden Fall ein paar biblische Aussagen, versucht etwas systematisch zusammenzugehen. Am Pfingsten lernen wir, dass es eine Verbindung zwischen dem Geist Gottes und unseren Gebeten zu Gott gibt. Der Geist Gottes hat was mit deinem Gebet zu tun. Dein Gebet hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Ich habe schon mal gesagt, dass wir keinen Zugriff oder Einfluss auf den Geist Gottes haben können, nämlich in dem Sinne, dass wir den Heiligen Geist manipulieren können. Also macht, was ich will. Lässt der Heilige Geist nicht mit sich machen. Er ist nicht verfügbar für uns, um ihn zu missbrauchen. Aber wir hören von den Jüngern und Jüngerinnen, dass das Kommen des Heiligen Geistes nicht nur von Gott bestimmt wurde, dass Gott allein der war, der ihn geschickt hat, sondern was hören wir? Wir hören, dass die Jüngerinnen und Jünger den Heiligen Geist erbeten haben. Sie haben ihn herbeigebetet. Wenn ihr auf dieses Bild schaut, dann ist das nicht nur eine interessante fromme Haltung, die wir da sehen, sondern sie waren beieinander im Gebet. Intensiv. Nach der Verheißung Jesu betet, dass die Verheißung sich erfüllt. Dass der Tröster kommt. Sie waren am Beten. Nachdem Jesus gekreuzigt worden war, wenn wir nochmal kurz zu Ostern zurückgehen, waren die Jünger und Jüngerinnen zunächst voller Angst und voller Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht. Sie hatten Angst, dass sie auch nachkommen und gekreuzigt werden. Was wahrscheinlich gewesen wäre. Also große Angst und Unsicherheit. Und sie sammelten sich und trafen sich an einem bestimmten Ort. Sie hatten einen Versammlungsort. der dann zu ihrem regelmäßigen Treffpunkt wurde. Sicherlich hatten sie auch bestimmte Zeit und wann sie sich dort getroffen haben, denn sie waren nicht nur an diesem Ort vorfindlich. Wahrscheinlich war das sogenannte Obergemach, wie es ja in der Bibel heißt, der Raum in einem Jerusalemer Haus, wo Jesus ihnen dann auch als Auferstandener begegnet ist und ihnen gezeigt hat, ich bin nicht tot, ich lebe. Ich bin auferstanden, auferweckt worden von den Toten. Und nachdem Jesus nun wiederum 40 Tage als Auferstandener mit den Jüngern nach Ostern zusammen war, so eine lange Zeit war er noch zusammen, musste er sie dann doch verlassen und zum Vater zurückkehren, was wir hingefahren hätten. Nun waren die Jünger und Jüngerinnen zwar zusammen und ungewiss, aber sie hatten nicht mehr diese Angst. Jesus hatte ihnen erklärt, worum es geht. Und Jesus sagte ihnen weiter, bleibt weiter in Jerusalem, haltet euren Treffpunkt aufrecht, wartet und betet, bis der kommt, den ich euch versprochen habe. Hier ein anderes Bild, das uns dieses Warten und Beten noch einmal darstellt. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen, das ist ein bisschen hell hier. Es ist auffällig, wie ausführlich Lukas die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschreibt, die sich dort in diesem Obergemach aufgehalten haben. Es sieht hier wie ein richtig großer Tempel aus, in dem sie sich aufgehalten haben. Ich weiß nicht, ob der so groß war, ist ja egal. Es werden die 11 Jünger aufgezählt, die regelmäßig zusammengekommen sind. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zebedäus, Judas, der Sohn des Jakobus. Ein bisschen später, das ist in dieser Aufzählung jetzt noch nicht drin, wenn der Matthias dazu gewählt, dann sind es ja auch wieder 12. Wir waren auch dabei. Aber nicht nur sie waren hier, die auf diese Verheißung gewartet und gebetet haben. Es werden die Frauen aufgezählt. Und wenn ihr in die Mitte des Bildes schaut, da stehen nicht die Apostel, was ich sehr schön finde, sondern da stehen die Frauen. Lukas ist es ganz wichtig, die Frauen immer wieder herauszuheben, sei es in seinem Evangelium, sei es auch in der Apostelgeschichte. Die vergisst man nämlich gerne in unseren Kreisen, wenn es darum geht, dass wir hautnahe Berührung mit Gott haben, mit dem Heiligen Geist und Aufgaben bekommen, die wir erfüllen sollen. In Lukas Kapitel 8, Vers 2 im Evangelium hören wir von den Frauen, wenn Lukas über die Anhänger Jesu schreibt. Da heißt es dann, zu den Jüngern gehören dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kuza, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere. Das sind ganz viele Frauen, die da in der Mitte sind. Viele andere. Die dienten Jesus mit ihrer Habe. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Das ist, wenn Lukas Ostern darstellt. Ganz viele Frauen am leeren Grab. Wenn dann nicht so. Und nicht nur diese Frauen neben allen Jüngern werden hier erwähnt, sondern auch die Geschwister Jesu werden erwähnt. Die Brüder Jesu sind auch da. Und Markus, Kapitel 6, Vers 3, erwähnt die leiblichen Brüder und Schwestern Jesu. Wenn es heißt, dass Jesus nicht der Sohn des Zimmermann, Marias Sohn, und jetzt kommt der Bruder von Jakobus, der Bruder von Joses, der Bruder von Judas, der Bruder von Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Das ist unsere große Familie gewesen. Jesus war kein Einzelkind. Alle haben sich in diesem Treffpunkt und zum Beten zusammengefunden und noch mehr, um auf die Erfüllung des Kommens des Heiligen Geistes zu warten, wie Jesus es versprochen hat. Und meine Betonung heute liegt auf alle. Alle, die sich zu Jesus gezählt haben, die wussten, ich gehöre diesem Jesus, waren an diesem Treffpunkt zusammen und haben gemeinsam gebetet, weil Jesus ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Alle. Und ich möchte an dieser Stelle zu einem etwas kühnen Ausspruch kommen. Ich möchte behaupten, so wie in der Predigt über den Namen Jesu, wenn ihr euch daran erinnern könnt, dass es ein Schlüssel in unserem Gebet ist, im Namen Jesu, das heißt in seiner Autorität und Macht, Vollmacht zu beten, dass es hier nun einen weiteren Schlüssel gibt. Nämlich den Schlüssel zur geistlichen Erneuerung unserer Gemeinde, die hier in der Bibel in unsere Hand gelegt wird. Ohne jedes Gemeinschaft treu und regelmäßig und anhaltend zusammenkommt, da wird Gottes Geist sich zu der Gemeinschaft von Frauen und Männern dazu gesellen. Was macht der Heilige Geist? Wie wissen wir, dass er dann bei uns ist? Die Bibel sagt, der Heilige Geist erfüllt. Er begeistert. Er bevollmächtigt. Er weckt uns auf aus dem Schlaf der toten Sicherheit, wie wir das so schön gesungen haben in unserem Pfingstgebet. Er stärkt uns. Er nimmt uns an die Hand und führt uns. Er setzt uns zum Segen. Denn ohne den Heiligen Geist wird es nichts mit dem Segen. Wie viel hat Jesus zu seinen Lebzeiten über die Macht des Gebetes gesagt? Er hat sich den Mund fusselig geredet, eigentlich, zu seinen Jüngern gegenüber und auch uns gegenüber, welche Macht hinter dem Gebet steht. Und er hat uns Mut gemacht und hat gesagt, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Diese Verse kennen wir auswendig. Aber das hilft alles nichts, wenn wir sie nicht tun. Wissen hilft gar nichts im Reich Gottes, sondern tun, umsetzen. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Und jetzt kommt es, was Jesus schon an dieser Stelle sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben ist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel Mann soll man um den Heiligen Geist bitten? Was glaubt ihr? Weiter einmal. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Das ist ein Versprechen. Wir dürfen und wir sollen also um den Heiligen Geist immer wieder beten und bitten. Und Pfingsten ist ein Zeichen dafür, dass geschehen kann, was geschehen kann, wenn Gottes Geist kommt. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir, dass der Heilige Geist kommt? Ist gefährlich. Er könnte was auf den Kopf stellen. komme zum Schluss dieser Pfingstpredigt. Pfingsten hat mit Gebet zu tun. Habt ihr das gemerkt? Pfingsten hat mit einer Gebetszelle zu tun. Auch gemerkt? Einer intensiven Gebetszelle. Pfingsten hat mit Gebetserhörung zu tun. Denn der verheißen war, ist gekommen. In Brausen, in Sturm, in Feuer. Manchmal wird uns das zu laut, so wie die Musik auf dem unserem Gottesdienst. Deswegen kann der Heilige Geist auch ganz, ganz anders. So geht es auch. Müssen wir unserem Techniker sagen, dass es auch geht. Also, der Heilige Geist kann so und so. Aber wenn er kommt, dann läuft es eher. Deswegen müsst ihr jetzt zwei Fragen beantworten für euch. Nämlich die erste Frage heißt, was willst du dir heute für dein Gebetsleben aus dem konkret herausnehmen lassen? Auch wenn du jetzt nicht überall zugehört hast, manche Pausen hattest, zwischendurch spielt keine Rolle. Irgendwas hast du mitbekommen. Irgendwo hat der Heilige Geist dir gezeigt, das ist vielleicht wirklich da. Aber was machst du jetzt damit? Das ist die richtige Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden, denn jeder steht woanders in seinem Glauben. Und die zweite Frage ist eine Gemeinschaftsfrage. Was wollen wir uns für unsere Gebetszellen vornehmen? Ermutigt uns das, mit unseren Gebetszellen fortzusetzen? Zu erwarten, dass der Heilige Geist zu uns kommt, in diese Zellen hinein, dass der Heilige Geist anfängt, unsere Gemeinde umzukrempeln, zu erneuern, aufzuwecken, zu heilen, zu stärken, zu begeistern. Wie schon gerade eben gesagt, wir müssen damit rechnen, dass, wenn wir anfangen zu beten, der Heilige Geist auch kommt. Wollen wir das? Das ist nicht. Ich denke, es gibt eigentlich noch eine Antwort, und das ist die Einladung an eure Bereitschaft und Freiwilligkeit, euch den Gebetszellen anzuschließen. Die Gebetszellen, die sich in ganz kleinen Gruppen gemäß unseren Stadtdistrikten treffen, nie mehr als fünf, bei zwei geht's los, die zusammenkommen, für sich beten, es geht nur ums Beten, für sich beten, für die Gemeinde beten, fertig.